SWR Kultur. Gast vor acht.
Mascha Schilinski hat Anlauf genommen ins Filmgeschäft und dann hat gleich ihr zweiter Spielfilm eine Überraschung geschafft. Eine Nominierung für die Filmfestspiele in Cannes und dann hat der Film auch noch den Preis der Jury dort gewonnen. Noch im August kommt In die Sonne schauen jetzt in die Kinos. Ein Film über vier Frauen aus vier Generationen auf einem Hof in der Altmark. Die Regisseurin Mascha Schilinski ist unser Gast vor acht. Guten Abend.
Guten Abend.
Ja, in zwei Wochen die Premiere. Haben Sie schon entschieden, wie Sie diesen Kinopremierentag verbringen werden? Gehen Sie dann selbst ins Kino und gucken Menschen um sich rum an?
Ja, das haben andere Leute für mich entschieden, wie ich diesen Tag verbringe. Es gibt zwei Premieren, einmal im Delphi-Kino in Berlin und dann noch im Kolosseum. Und ich werde bei beiden Kinos anwesend sein im Anschluss für ein Filmgespräch. Und dann gibt's abends noch eine schöne Premierenparty.
Sitzen Sie doch selber im Publikum und gucken mal links, rechts, was sich auf den Gesichtern spiegelt?
An dem Abend nicht, aber ich habe fest vor, mich dann irgendwann mal ins Kino reinzuschleichen und dann mal Mäuschen zu spielen, wenn der Film angelaufen ist.
Wie leicht oder schwer ist es denn, so einen Film aus der Hand zu geben, anderen Menschen oder vielen Menschen dann zu zeigen, nachdem Sie ja wirklich jahrelang damit verbracht haben, ihn entwickelt haben?
Ja, das ist schon ein großer Moment gewesen, natürlich in Cannes das erste Mal. Und es ist ein Prozess. Also ich glaube, man beschützt diesen Film natürlich eine Weile und man muss immer auch darauf achten, dass er nicht einfach nur ein Produkt wird, weil da natürlich eigentlich ganz viel Liebe drin steckt. Aber es ist auch gleichzeitig ein unglaublich schönes Gefühl, jetzt zu wissen, dass dieser Film seine eigene Reise nimmt und man ihn loslässt und man auch irgendwie jetzt nicht mehr verantwortlich dafür ist, im Sinne von, der Film findet jetzt seinen eigenen Weg und ich kann den nicht wissen. Das ist auch schön.
Ja, also dieses erste Loslassen, das war ja spektakulär. In Cannes hat der Film Standing Ovations bekommen im Kino. Wie war dieser Augenblick für Sie?
Ja, surreal auf eine Art. Es war ein besonderer Moment, weil wirklich das gesamte Team und das ganze Cast ist angereist und wir haben zusammen dort auf dieser riesigen Leinwand im Palais den Film sehen können und es war unbeschreiblich, weil es so schön ist, wie dort in Cannes Film an sich gefeiert wird. Also es sind einfach wirklich Cineasten da unterwegs und es sind viele von der ganzen Welt und feiern das Kino an sich. Und das habe ich so noch nie erlebt, wie es dort zelebriert wird. Ja, war schon besonders.
Jetzt ist das drei Monate her. Ist das schon richtig bei Ihnen angekommen? Konnten Sie das schon sacken lassen, was da passiert ist?
Also diese zwei Wochen, die konnte ich mittlerweile sacken lassen. Und trotzdem, was so die Auswirkungen angeht oder wie weite Wellen das geschlagen hat mit diesem Film, das ist für mich selber immer noch überraschend und wird mir auch einfach von außen jetzt öfter gespiegelt. Man selber bekommt es ja trotzdem manchmal nicht mit, weil man ja noch die gleiche Person ist und in derselben Küche sitzt wie zuvor. Aber es ist toll, dass der Film so viel Aufmerksamkeit bekommt.
Der Film heißt In die Sonne schauen. Der handelt von vier Frauen aus vier Generationen auf einem abgelegenen Hof in der Altmark in Ostdeutschland. So ein Film wird ja in seiner Entstehung x-mal gepitcht, also schnell mit wenigen Sätzen vorgestellt. Wie haben Sie denn diesen Film gepitcht? Wie erklären Sie in wenigen Sätzen, was da passiert? Denn er wird ja auf eine besondere Weise erzählt, dieser Film.
Wir haben immer gesagt, es ist der unpitchbare Film. Es gibt keinen Elevator-Pitch für diesen Film.
Also Elevator-Pitch, also ich steige in den Aufzug ein, da ist jemand, dem will ich das erklären, habe, weiß nicht, sieben Stockwerke, dann muss ich wieder raus. In der Zeit ist das nicht zu erklären.
Genau, in der Zeit soll man ja eigentlich schaffen, einen Film zu verkaufen. Das ist immer so die Rede von. Und ich, also so kann man es nicht erklären. Also man kann es versuchen, man kann sagen, es geht um einen Hof in der Altmark, wie Sie gesagt haben, und um 100 Jahre Leben. Und wir springen mitten hinein und der Film erzählt in assoziativer Art und Weise aus dem Leben von vier Mädchen und Frauen, die zu ganz unterschiedlichen Zeiten auf diesem Hof gelebt haben. Und wir blicken durch ihre Augen und werden hineingeworfen in ihren Alltag. Und nach merken wir, dass diese Mädchen eigentlich auf unheimliche Weise miteinander verbunden sind. Und es Echos durch die Zeit gibt und es geht um Loops und Wiederholungen und wenn man das Schlagwort benutzen möchte, um transgenerationale Weitergabe von Traumata. Mhm.
Was war für Sie der Kern? Was wollten Sie unbedingt erzählen mit diesem Film?
Wir haben uns gefragt, also meine Co-Autorin Luise Peter und ich, was sich durch die Zeiten hindurch in unsere Körper schreibt und was sich festsetzt, worauf wir selbst gar keinen Zugriff haben, weil es sich unserer eigenen gelebten Biografie entzieht. Das wollten wir untersuchen und wir sind damals vor 5 Jahren auf diesen Hof in die Altmark gekommen und wollten eigentlich an ganz anderen Sachen jeder für sich schreiben. Und haben dort eine Fotografie gefunden, einen Schnappschuss von 1920 von 3 Frauen, die auf diesem Hof stehen und direkt in die Kamera blicken. Und uns hat diese Fotografie und dieser Blick so erwischt und wir haben uns gefragt, wer sind diese Frauen? Und dann hat eine lange Recherche begonnen und wir haben dann ganz verrückte kleine Halbsätze finden können in den wenigen Beschreibungen, die wir aus dem Innenleben von Menschen dort aus der Altmark finden konnten. Und meistens waren es so Beschreibungen, die eigentlich so das Idyll einer verloren gegangenen Kindheit erzählt haben. Und dann gab es eben so Halbsätze wie, aber die Magd muss erst noch so gemacht werden, dass sie für die Männer ungefährlich ist. Und dann haben wir uns gefragt, was bedeutet das? Und sind aber da ziemlich schnell mit in der Recherche an ein Ende gestoßen und haben nichts weiter rausfinden können und haben dann im Grunde genommen eigentlich mit Hilfe der Figuren fast so halluzinativ Bilder heraufbeschworen und geschaut, was könnte da gewesen sein. Und dabei ist dann eigentlich ein Film entstanden, der eine Art Erinnerungsstrom, ein Bewusstseinsstrom von allen Ahnen, die mal auf diesem Hof gelebt haben, erzählt. Eine Assoziation ergibt die andere und wir können uns eigentlich nie ganz sicher sein, ob das, was wir da sehen, wirklich so geschehen ist. Weil es hintergründig in dem Film auch um das Erinnern an sich geht. Wie funktioniert Erinnern und wie fließen Erinnerung und Vorstellung ineinander und wie fluide ist auch Erinnerung.
Aber ich habe es richtig verstanden, der Hof hat Ihnen die Geschichte gegeben. Sie hatten was ganz anderes vor eigentlich dort.
Nein, also es war ein bisschen so, dass Luise und ich hatten länger schon überlegt, dass wir eben gerne eigentlich einen Film machen würden über unsichtbare Dinge, also Dinge, die eigentlich aus dem Benennbaren unserer Welt herausfallen, also wie zum Beispiel, warum sich unser Körper verselbstständigt, warum wir so oft keinen Zugriff darauf haben oder eben warum vielleicht man sich manchmal wie ein Stellvertreter im eigenen Leben fühlt und das Gefühl hat, man verhandelt eigentlich Themen, die nicht einem selbst gehören, sondern vielleicht einer Generation von davor. Und das alles waren aber Themen, die eben schwer zu greifen waren und wo wir oft dachten, wir müssen vielleicht einfach eine Kunstinstallation machen, es wird gar kein Film. Und dann an diesem Ort hatten wir aber plötzlich das Gefühl, das könnte ein Gefäß dafür sein. Mich hat sofort diese filmische Gleichzeitigkeit interessiert, also diese Gleichzeitigkeit von Zeit, dass jemand an derselben Stelle steht und was ganz Profanes tut, vielleicht wie im Handy daddeln und jemand anderes dort eine wirklich existenzielle Erfahrung gemacht hat oder machen wird. Und das gegeneinander zu montieren, fand ich extrem reizvoll.
Unser Gast vor 8 ist die Regisseurin Mascha Schilinski. Ihr Film In die Sonne schauen kommt noch im August ins Kino. Nach dem Abitur ist sie erstmal mit dem Zirkus losgezogen durch Europa. Frau Schilinski, Sie waren Zauberin und Feuertänzerin bei einem Wanderzirkus. Was haben Sie denn da genau gemacht?
Nee, also ich habe eben erstmal die Schule geschmissen. Ich habe das Abi gar nicht gemacht. Und habe ich erstmal eine Weile in einer Kinder- und Castingagentur gecastet und dort Drehbücher gelesen und dann bin ich gereist ein paar Jahre und bin unter anderem auch für kurze Zeit beim Zirkus gewesen und habe dort gezaubert und Feuer geschluckt und was man so machen muss bei einem kleinen tierfreien italienischen Zirkus und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland und habe in Hamburg an der Filmschule Hamburg Drehbuch studiert und dann später an der Filmakademie Baden-Württemberg Regie.
Die Zeit beim Zirkus haben Sie unverletzt überstanden? Die Feuerschluckerei?
Habe ich. Also naja, ich habe mich schon noch mal verbrannt am Anfang, bis man das so lernt. Aber habe ich geschafft.
Was haben Sie denn in dieser Zirkuszeit gelernt, auf das Sie heute noch zurückgreifen können?
Also vor allen Dingen habe ich gelernt, Also ich habe ja gezaubert nicht alleine, sondern mit einem Zauberer. Ich selber würde mich nicht Zauberin nennen, das würde mir nicht zustehen. Aber wir haben eine Telepathie-Show zusammen entwickelt gehabt und haben auch auf Marktplätzen und so einfach bestimmte Tricks vorgeführt. Und was ich gelernt habe, ist, dass es die perfekte Illusion gibt. Also dass es Menschen gibt, die einfach glauben wollen und bestimmte Sachen sehen und dass das sehr gefährlich sein kann. Das ist was ich da gelernt habe.
Also Menschen, die dann zwischen Realität und Zauber nicht mehr unterscheiden wollen.
Ja, so eine Telepathie-Show hat man ja, benennt man ja zum Beispiel Sachen, die einfach vielleicht man errät oder sieht sozusagen einen Gegenstand, den jemand in der Tasche bei sich trägt und der vielleicht ein emotional wichtiger Talisman ist. Und wenn man solche Dinge plötzlich sehen kann, obwohl man die Augen verbunden hat, dann hat das auf manche Menschen eine große Wirkung. Und ich fand das teilweise unheimlich und wollte dann damit auch nichts mehr zu tun haben.
Ah, okay. Also Sie haben gesagt, Schluss aus. Dann haben genau. Sie haben dann erst als Filmautorin gearbeitet, das haben Sie gelernt in Hamburg und zum Beispiel Serien geschrieben. Und mit Ende 28 haben Sie dann an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg angefangen, Regie zu studieren. Man könnte denken, das ist eigentlich relativ spät im Leben. Haben Sie das auch so empfunden?
Ja, es war irgendwo schon spät und gleichzeitig genau richtig, weil man natürlich eine bestimmte Lebenserfahrung mit im Rucksack hatte und auch gebrannt hat und Geschichten zu erzählen hatte. Und ich war nicht die Älteste dort. Es gab durchaus einige in meinem Alter und ich habe das Gefühl, dass alle, die älter waren, da sehr profitiert haben, weil sie eben diese Lebenserfahrung hatten, weil sie auch schon ganz gut wussten, was sie wollen und was sie eben auch nicht mehr wollen. Und mir haben eigentlich die ganz jungen Regiestudenten oft leid getan, weil ja, das dann schon sehr herausfordernd sein kann auch. Und man vielleicht auch erstmal seine Stimme und seine Handschrift dann nochmal ganz anders finden muss.
Ihre Mutter ist selber Filmemacherin. Haben Sie das als Vorteil empfunden, als Nachteil?
Weder noch. Ich habe irgendwie natürlich das Glück gehabt, dass ich dadurch überhaupt wusste, dass es diese Berufe gibt, weil ich, wie gesagt, ja die Schule geschmissen habe und eigentlich auch einige Jahre total suchend war und irgendwie das Gefühl hatte, ich suche eigentlich trotzdem nach irgendeiner Form, mich künstlerisch auszudrücken, und der Zirkus war nicht das Richtige für mich. Es war zu Hause nicht wirklich ein Thema und trotzdem habe ich natürlich Sachen mitbekommen. Also ich bin damit groß geworden, dass zu Hause beide Eltern freiberuflich selbstständig waren. Es also auch immer wieder eine bestimmte Unsicherheit gab. Also ich hatte ein paar Vorkenntnisse, als ich mich dann darauf eingelassen habe selber, ja.
Fällt Ihnen das denn leicht oder schwer, eben ganz, ganz frei zu arbeiten, das komplette unternehmerische Risiko auch für Ihr Leben zu tragen, aber eben auch die Freiheit zu haben?
Ich brauche total die Freiheit. Also ich glaube, dass man auch nur gut erzählen kann, wenn man absolut frei ist und auch freigelassen wird, was bei diesem Projekt auch wichtig war. Und trotzdem stellt einen das natürlich immer wieder vor existenzielle Herausforderungen. Also gerade dieser Film ist ja als Debütfilm entstanden. Und meine Kuratorin und ich, wir sind beide frisch aus der Filmakademie rausgepurzelt. Und dieser Film hat 5 Jahre gedauert, von der Entwicklung bis zum fertigen Film. Und es waren auch entbehrungsreiche Jahre, um das wuppen zu können.
Jetzt ist er in Cannes, wir haben das schon besprochen, ein großer Erfolg geworden. Was aufgefallen ist, Sie haben immer von wir gesprochen hinterher. Wir freuen uns, wir feiern. Wie sehr ist denn dieser Film und Film insgesamt Teamleistung für Sie?
Ich glaube, jeder Film ist absolute Teamleistung. Man macht einen Film nicht alleine. Man hat die Vision, aber man braucht Menschen, tolle Menschen, andere KünstlerInnen, die daran mitarbeiten. Und dieser Film ist sehr gewerkestark. Wir haben eine unglaublich starke Kamera von Fabian Gamper. Wir haben fantastisches Sounddesign von Billy Mind, Jürgen Schulze. Da sind so viele Leute involviert und ein unglaubliches Szenenbild von Cosima Valenza und eben meine Co-Autorin und seit Teenie-Zeiten, Schulzeiten, langjährige Freundin Luise Peter und natürlich auch Produzenten, die immer an diesen Film geglaubt haben und uns auch diese Freiheit gelassen haben, was auch nicht immer selbstverständlich ist. ja, Film kann nur in einem Wir entstehen, aber bei diesem Film ist ganz besonders, dass es nicht nur Filmschaffende sind, die diesen Film gemacht haben, sondern man kann wirklich sagen, ein Dorf hat diesen Film gemacht. Wir haben diesen Film ja in der Altmark gedreht, in dem Dorf Neuling. Das ganze ganz kleine Dorf, 60 Leute leben dort nur, haben uns komplett unterstützt und von Komparserie bis hin zu, dass sie die Scheunen aufgesperrt haben und uns ihr historisches Material zur Verfügung gestellt haben und Sachen organisiert haben, den Hof, der unter Wasser stand, abgepumpt haben. Also ohne die wäre gar nichts möglich gewesen.
Ein Dorf macht Film. In die Sonne schauen ist ein prämierter Film, haben wir schon gehört. Wird das Filmemachen für Sie jetzt einfacher? Haben Sie das Gefühl?
Ich denke und hoffe schon, dass sich jetzt Türen öffnen oder ich spüre es gerade. Ich denke, ich werde in ein paar Jahren erst wissen, was davon Schall und Rauch war und was auch bleibt. Aber was mich freut, ist, dass durch diese Anerkennung in Cannes auf dem wichtigsten Filmfestival der Welt und auch mit dieser Auszeichnung, die wir dort bekommen haben, sich hoffentlich ein Tor auch in Deutschland öffnet für Filme, die eben ganz anders erzählen wollen und die auch die gewohnten Wege der Narration verlassen und ja, nach anderen Erzählweisen suchen. Und das hoffe ich sehr, dass andere Leute davon auch partizipieren können, ja.
Was wird Ihr nächstes Projekt werden? Wie werden Sie da erzählen?
Ich habe mehrere Projekte, die ich gerade verfolge und bin natürlich auch gespannt, was jetzt gerade an Angeboten reinkommt und schaue mir alles ganz genau an. Es gibt auf jeden Fall ein Projekt, das ich schon länger entwickle und das auch nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Erzählweise als In die Sonne schauen, aber auch eine ungewöhnliche Erzählweise hat, ja.
Unser Gast vor acht, Mascha Schielinski. Ihr Film In die Sonne schauen hat in 2 Wochen Premiere, Kinopremiere hier in Deutschland. Ihnen eine wunderbare Premiere, viel Erfolg und danke, dass Sie unser Gast waren.
Dankeschön.